Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauen und Sternchen. Ihr findet den Podcast unter www.frauenundsternchen.podcaster.de. In der ersten Staffel spreche ich mit Frauen aus dem MINT-Bereich. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Es sind alles Frauen, die bereits auf einen längeren Berufs- und Lebensweg zurückblicken können. Dabei haben sie spannende Erfahrungen gemacht, die oftmals noch nicht erzählt wurden. Hier finden sie Gehör. Viel Spaß dabei wünscht euch Christine Müller.
Für mich war das von der Kindheit an eigentlich mein Wunsch, einen verantwortungsvollen Beitrag zu leisten, egal worin er besteht. Und das hat sich dann immer wieder gewandelt, aber es ist auch immer wieder zurückgekommen. Ich meine, wir sind ja alle kleine Rädchen, kann man so sehen, pessimistisch, aber man kann umgekehrt auch sagen, wir haben jeder unseren Spielraum. Und in diesem Spielraum können wir uns so oder so verhalten. Ja? Da haben wir die Möglichkeit, ein bisschen einen Einfluss zu nehmen. Und das wollte ich immer machen. Daraus erklärt sich das. Etwas, was ich auch eben für mich wichtig war, ist, dass es nicht reicht zu sagen, die Informatik bleibt, wie sie ist, aber irgendwie gibt es dann die Gesellschaft daneben, sondern ich wollte eben, dass die Informatik selbst sich ändert. Ja? Dass also diese Aspekte der Verantwortung in die Informatik selbst einfließen. Und das war eben für mich mit dieser partizipativen Systementwicklung sehr stark der Fall. Und mit dem gesamten Thema Mensch-Maschine-Interaktion.
Es hat dann ja schon noch sehr lange gedauert, bis sich das auch so durchgesetzt hat, oder? Ich habe vor einiger Zeit, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich meine mich zu erinnern, dass da zum Beispiel in Saarbrücken Ethik und Informatik nochmal so ein neuer Schwerpunkt wurde.
Ja,
also das
ja.
dauert bis heute an, so dieser
Ja,
Prozess, oder?
ja, ja. Also das, ja, also es ist auch mit Sicherheit nicht so, dass ich sozusagen als die große Lichtgestalt wahrgenommen werde, sondern es sind dann, das geht so schubweise. Und dann kommt ein neuer Schub und bringt dann neue Probleme auf den Tisch und letztlich wird es dann akzeptiert. Zu meiner Zeit, also so in den 80er, 90er Jahren, habe ich manchmal Vorträge gehalten, wo mich die Studenten eingeladen haben und die Professoren sind mit grimmigem Gesicht daneben gesessen und haben sich das angehört. Und für die Studenten war das völlig neu, ja? Also, weil an ihrer Uni, ich möchte jetzt da keinen Namen nennen, das war aber in Deutschland, also in deutschen Universitäten gab es eine Reihe, wo Themen dieser Art engagiert vertreten wurden und andere, wo das überhaupt nicht zur Sprache kam. Und das war schon ein großer Unterschied.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie so eine Haltung auch bei den Kollegen, ich nehme an, vor allem männlichen Kollegen, dann auch ankam.
Ja, also da möchte ich jetzt ein Loblied auf Berlin singen. Berlin ist ja eine großartige Stadt, großartig auch, wenn man will, im Negativen, aber ich spreche jetzt vom Positiven. Und das Positive ist, dass Berlin großformatig ist im Geistigen. Und meine Kollegen haben mich machen lassen. Ich bin nicht sicher, ob das in anderen Städten, an anderen Unis so selbstverständlich gewesen wäre, obwohl die Forschung und die Lehre ja überall frei ist. Aber ob sie tatsächlich frei ist, bleibt dahingestellt. Also das möchte ich jetzt meinem Fachbereich immer wieder danken. Mein Fachbereich gibt es nicht mehr, der ist jetzt eine Fakultät gemeinsam mit der Elektrotechnik. Also das ist wahr. In der Informatik im Großen hatte ich so eine Sonderrolle, so bis eine Mischung von Orchidee und ganz nett und unsere Frau für Verantwortung, so. Natürlich habe ich dann zunehmend gemerkt, dass die großen Projekte sich um mich herum entwickelt haben. Ja? Das war dann doch so. Ich bin ja aus Berlin dann irgendwann weggegangen, aber wie ich noch da war, hat sich Berlin sehr stark in die formalen Methoden und in die große Softwaretechnik konzentriert und orientiert und haben dann mich in diese Projektinitiativen nicht eingebettet. Ja? Das war so. Ich bin ja dann aus Berlin weg. Das hat ein bisschen zu tun damit, dass sich ja die Universitätslandschaft in Berlin reorientiert hat nach der Wende. Ich war damals Dekanin und als Dekanin war das ja ein absolut faszinierender Prozess mitzuerleben. Und als Dekanin war ich natürlich dafür, dass die Technische Universität ihr eigenständiges technisches Profil stärkt, weil es waren ja plötzlich zwei andere Universitäten. Aber für mich war es nicht meine Linie. Und deswegen bin ich ja dann nach Hamburg gegangen. Und in Hamburg war ich insofern in ganz anderer Weise, kann man sagen, besser aufgehoben, weil Hamburg, erst einmal das Schlechte, in Hamburg hat mir gefehlt das, was es in Berlin im Überfluss gab, nämlich die Kerninformatik, ja, dieser harte Kern. Plötzlich musste ich mich darum sorgen, ja, das war mir nicht gewohnt. Aber dafür gab es in Hamburg das, was ich mir gewünscht habe, eine sehr starke interdisziplinäre Ausrichtung. Und zwar einerseits in der künstlichen Intelligenz, wo man mit zum Beispiel den Sprachwissenschaften zusammengearbeitet hat und noch anderen Gebieten. Und andererseits eben, in, was mich besonders interessiert hat, in Richtung Sozialwissenschaften. Und in Hamburg war das so eine Art, ich sage jetzt einmal Hochburg für sozial orientierte Informatik. Da waren wir mehrere. Und da haben wir auch Impulse setzen können nach außen. Also ich habe Berlin viel zu verdanken und ich habe auch Hamburg viel zu verdanken.
Sie haben sich ja auch immer wieder für die Belange von Frauen in der Informatik eingesetzt.
Also ich muss in aller Ehrlichkeit sagen, dass ich mich in der Gruppe Frauen in der Informatik nicht stark engagiert habe. Ich war bestimmt Mitglied, aber mehr auch nicht. Ich habe auch bei der berühmten Informatiker-Feminale nur einmal einen Vortrag gehalten. Ich bin an der Stelle nicht so engagiert, wie das viele Leute wollten. Jedoch habe ich im Jahr 2000 die Internationale Frauenuniversität mitgemacht, an leitender Stelle. Und ich habe vor allem, darauf bin ich sehr stolz, unter meinen Promotionen ein Drittel Frauen. Das ist, was ich am meisten liebe. Und ich mache natürlich jetzt in Äthiopien ein Projekt für Frauen.
Ich habe mir nochmal die Zahlen angeschaut von der Bundesagentur für Arbeit. Da hat im Jahr 2019 der Anteil der Studierenden an den MINT-Fächern zugenommen und auch der Anteil der Frauen hat zugenommen. Aber bei 29,3% ist er natürlich immer noch relativ niedrig. Haben Sie dafür eine Erklärung, warum das bis heute so ist?
Ja, also 29,3% ist eigentlich aus meiner Sicht schon hoch. Aber also da hat man schon viel Erfolg gehabt. Ja, also ich bin keine Frauenforscherin. Es gibt natürlich viele Theorien und die sind mehr oder weniger gut substanziiert. Wenn wir jetzt bei der Informatik bleiben, dann hat es ja geheißen, am Anfang war die Informatik eine Chance für Frauen wie mich, die in eine ungeordnete Situation hineingerutscht sind, ja, wo sie dann später vielleicht gar nicht hätten können, weil die formalen Strukturen schon wieder ausgegrenzt hätten. Das mag sein. Dann hat es eben alle diese Frauenförderungsmaßnahmen gegeben und das hat im Einzelnen etwas gebracht. Aber dann heißt es ja, dass wieder der große Rückschlag kam, wie die Computer im Kinderzimmer ihren Einzug gehalten haben, weil eben die Buben damit gespielt haben und nicht die Mädchen. Und dann hat es wieder mit den Geschlechterrollen zu tun gehabt, dass man eben sich weniger interessiert hat für die Technik. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob das alles wahr ist, aber etwas, was mir besonders einleuchtet, weil das auch für mich gilt, ist, dass die Art, wie man in der Informatik erwartet, dass man sich Wissen erwirbt, nämlich durch so Herumsuchen und Basteln und Experimentieren und Ausprobieren, dass das etwas ist, was Frauen nicht gern tun. Also ich tue das sehr ungern, gebe ich offen zu. Und das ist auch nicht zwingend notwendig aus meiner Sicht, dass das so wäre, aber es ist so und es wird sich wohl auch nicht ändern.
Sie hatten an anderer Stelle auch mal erwähnt, dass
Sie auch eine Art emanzipativen Charakter des Internets für Frauen feststellen konnten. Ich denke da vielleicht auch an Entwicklungen wie die MeToo-Bewegung, was da auch an Austausch über das Internet passieren kann. Auf der anderen Seite sehen wir ja heute auch das, was als Datenkapitalismus bezeichnet wird, also dass wir immer mehr, also was wir an Service bekommen, auch mit unseren persönlichen Daten bezahlen. Wie würden Sie da dieses Verhältnis von, ja, vielleicht Vor- und Nachteilen des Internets beschreiben oder wo befinden wir uns da heute?
Wir befinden uns am Anfang von riesigen Umstellungen, die wir im Einzelnen so nicht voraussagen können. Ich bin ja jetzt, natürlich habe ja schon Jahrzehnte Rückblick. Und was mich eigentlich am meisten fasziniert, ist, dass in meiner Jugend zwar davon gesprochen wurde, wie der Computer, ja, alles können wird und den Menschen ersetzen wird, aber von so etwas wie dem Internet hat niemand geträumt. Also die ganzen Science-Fiction-Romane und Filme gehen in eine andere Richtung. Und das heißt, dass das Internet, also dass die Computertechnik eine neue Kulturtechnik liefern wird, die die gesamte Kultur verändert, das haben vielleicht manche Visionäre vorausgesehen, aber nicht viele. So, wenn man das dann erst einmal sich klar macht, dann ist das Internet einfach so wahnsinnig vielschichtig, weil es für die verschiedensten erfreulichen und unerfreulichen Zwecke eingesetzt werden kann. Und sicherlich ist uns besonders lieb und wert, die Fähigkeit, über das Internet Gemeinschaften zu bilden, über Distanzen hinweg oder auch eben für ein bestimmtes Anliegen oder eben Frauen untereinander. Das ist eine große, große positive Errungenschaft, aber mit denselben, genau mit denselben Fähigkeiten kann das Internet zur Verbreitung von Kinderpornografie werden. Das sind auch spezialisierte Menschen, die auch ein gemeinsames Interesse haben. Und das gilt auch für die gewaltbereiten Rechtsterroristen. Also insofern sind die Veranlagungen, die in der Gesellschaft schon da sind, werden durch das Internet verstärkt. Ja, werden dann vielleicht auch nicht mehr unterdrückbar, weil sie sichtbar sind. Aber es ist eben sozusagen gleichzeitig positiv und negativ, weil es eben in diese verschiedenen Richtungen geht. Also ich glaube, dass das die Gesellschaft noch am Anfang steht. Was wir am wenigsten, aus meiner Sicht, am wenigsten vorausgesehen haben, sind die erschreckenden Möglichkeiten, aus Daten heraus Profile von Menschen zu konstruieren. Wir hatten zwar eine Datenschutzdiskussion zu Recht in den 80er Jahren, da hat man sich aber immer an konventioneller Überwachung oder Computerkriminalität orientiert. Man hat sich nicht mit dieser Vorstellung beschäftigt, dass man rekonstruieren kann das Profil von Menschen, dass man Gruppen von Menschen bilden kann und dann manipulieren kann. Das ist schon neu.
Ich habe auch gelesen, dass Sie in der Zeit, also in den 80er Jahren, sich auch gegen die damalige Volkszählung engagiert haben, im Zusammenhang mit der Vermischung von persönlichen und anonymisierten Daten. Also wenn man da heute drauf zurückblickt, ist das ja, würde ich annehmen, sehr überschaubar, was da zusammengefügt wurde im Vergleich zu dem, was jetzt die Big Five zum Beispiel sammeln. Ne?
Ja, also ich lächle jetzt, weil ich möchte Ihnen bei der Gelegenheit eine lustige Anekdote erzählen, die wahr war. Aber ich möchte erst einmal ernst darauf eingehen. Also es war durchaus so, dass die damalige Datenschutzbewegung sich natürlich auf einem Niveau mit Datenschutz beschäftigt hat, wo wir heute nur lächeln können. Allerdings gibt es Gesetze, die, wenn ich mich dazu rechnen darf, die wir damals auf den Weg gebracht haben, die bestimmte Formen von Missbrauch eben auch ausschließen. Um die ging es damals. Ja? Tatsächlich war eben die Zusammenführung von anonymisierten und personalisierten Daten im Jahr 1983 der Gegenstand großer Besorgnis unter einer Gruppe von Kollegen, die mich dann auch angesprochen haben, und das waren zum Teil eben ein Kollege, ein späterer Kollege von mir in Hamburg, der Herr Brunstein und der Herr Lenk, ein großer Verwaltungsjurist, und noch andere. Wir waren insgesamt 5. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ja? Und ich habe damals eben in West-Berlin gelebt und war Professorin an der TU. Und plötzlich bekomme ich einen Anruf vom Verfassungsgericht, und sehr höflich. Und er sagt zu mir: Frau Floyd, wir würden Sie bitten, ob Sie sich überlegen könnten, dass Sie die Verfassungsbeschwerde Ihren männlichen Kollegen überlassen. Nicht, weil Sie eine Frau sind, sondern weil wir haben nämlich mit Ihnen ein Problem. Habe ich gesagt, ja, weil ich Österreicherin bin? Nein, nein. Sondern, weil Sie in West-Berlin wohnen, und wenn Sie Ihre Verfassungsbeschwerde aufrechterhalten, müssten wir erst einen Berlin-Status klären. Dann habe ich meine Verfassungsbeschwerde zurückgezogen. Aber ich sage das jetzt rückblickend, das ist doch unglaublich, wie das damals war in der West-Berliner Zeit. Ja? Man kann das kaum mehr sich vorstellen. Aber meine Kollegen haben mit ihrer Verfassungsbeschwerde Erfolg gehabt.
Was würden Sie heute sagen? Müsste der Gesetzgeber stärker regulieren? Beziehungsweise wir haben jetzt ja auch schon auf europäischer Ebene diese Datenschutzgrundverordnung. Kritiker sagen, dass die noch nicht genügend umgesetzt wird in nationales Gesetz. Wie sehen Sie das?
Also erstens, ja, es ist toll, dass wir diese Grundverordnung haben. Zweitens, es wird bestimmt nicht genügend umgesetzt, aber wollen wir mal hoffen, dass sich das entwickelt. Drittens, es ist wird bleiben ein enormes Spannungsfeld mit den Big Five. Sie werden die ganze Zeit versuchen, immer neue Wege zu gehen. Aber viertens, es wird allein davon abhängen, was die Menschen bereit sind mitzumachen. Wir waren ja so furchtbar erschrocken, und ich bin es noch, wir, die zur Datenschutzbewegung gehört haben, dass die Menschen eben nicht ihre intimsten Sachen preisgeben am Computer freiwillig, ja? Von den Nacktfotos angefangen bis zu ihren Schwierigkeiten mit, ich weiß nicht, irgendwelchen Prüfungen, sodass man eine Art von Öffentlichkeit geschaffen hat, die es ja vorher überhaupt nicht gegeben hat. Und das heißt, man hat erst einmal sich selbst exponiert, ja, oder beziehungsweise hat sich von Freunden mit Einverständnis oder ohne Einverständnis exponieren lassen. Ja. Dann natürlich gab es so und so viele Mobbing und Hetzen und so weiter. Und das Schreckliche ist ja, dass das alles im Internet bleibt. Ja. Also es kann sich nur ändern, wenn eine wirklich große Betroffenheit entsteht zwischen den Menschen, dass sie das nicht wollen. Und wenn diese Betroffenheit nicht entsteht, dann werden wir in eine Gesellschaft hineinwachsen, wo das selbstverständlich ist. Ja, dass halbwüchsige Kinder gemobbt werden übers Internet zum Beispiel. Damit werden wir uns dann alle auseinandersetzen müssen. Alle Eltern, alle Lehrer, alle Ärzte, alle Firmenchefs, alle. Ja? Also in meiner Umgebung, gerade weil es da Menschen gibt, die mit Computern viel arbeiten, ist da eine Art Askese. Also mein Sohn zum Beispiel, der bei den Big Five sogar arbeitet, der benutzt Facebook, aber der stellt da keine Familienfotos hinein. Und hat seinen Kindern in den ersten 10 Jahren so gut wie keinen Zugang zu irgendetwas mit Bildschirmen erlaubt. Also das gibt ja solche Möglichkeiten. Meine Tochter mit ihrem Sohn genauso, der darf gar nichts mit dem Handy. Also weil es ja heißt, dass man erst nach einem gewissen Alter das machen soll. Aber auch das ist eine Frage, ob die Menschen das beherzigen.
Es gibt ja auch Bestrebungen nach einer Charta der digitalen Grundrechte. Das war ja eine Initiative der Zeit-Stiftung. Darum ist es so ein bisschen leise geworden. Wäre das was, was Sie gut finden würden?
Ja, auf jeden Fall. Man muss in diese Richtung denken, weil es haben sich ja diese Grundrechte-Diskussion hat sich ja bewährt. Auch wenn niemand von uns so im Alltag an die Grundrechte denkt, sie wirken einfach in vielfältiger Weise. Und man muss sie natürlich neu durchdenken, jetzt im Zeitalter der Digitalisierung. Da bin ich sehr der Ansicht. Es ist ja auch eine andere Frage, ist ja der Schulunterricht. Und es heißt ja immer, es muss noch viel mehr Informatik in der Schule sein. Und ich möchte dem widersprechen. Ich bin der Ansicht, dass es nicht darum geht, professionelle Informatikkompetenz zu vermitteln, sondern das Fach sollte heißen Medienkompetenz. Das aber würde ich von der ersten Klasse Volksschule an einbeziehen. Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch programmieren lernen sollte. Aber wie man umgeht mit Websites, wie man Fake News erkennt, ja, und so weiter, dass es das überhaupt gibt, das sollte jeder Mensch wissen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung, dass Jugendliche oder Kinder wahnsinnig schnell sind, Bilder schnell aufrufen oder schnell was tippen und antworten und so weiter, aber auch zu bewerten, wie sind diese Suchergebnisse zustande gekommen, ja. Welche sind qualitativ hochwertig, genau. Oder was ist einfach nur Humbug, also es wird gar nicht unterschieden.
Das ist eine große Gefahr. Also es wird ja auch gesagt, dass wir uns von der Aufklärung wieder entfernen, ja. Und aus verschiedenen Gründen, und eine der Gründe ist eben, dass man diese verschwommene Auffassung von wahr und falsch hat. Dass man, also das Wort wahr ist sowieso schon lange in Verruf geraten, aber man hat auch eben andere Worte wie glaubwürdig oder wahrhaftig oder nachprüfbar, ja, die müsste man halt lernen.
Wie ist denn insgesamt Ihre Einschätzung? Also Digitalisierung ist ja so das große Schlagwort, was natürlich auch ganz unterschiedliche Richtungen abdeckt oder unterschiedliche Entwicklungen. Aber was würden Sie sagen, wie ist da der Stand der Dinge in Deutschland? Also auf der einen Seite im Bereich Digitalisierung und auf der anderen Seite auch wiederum, was den Datenschutz dann angeht.
Also im Punkt Datenschutz gehört Deutschland sicher zu den führenden Ländern. Da bin ich ganz sicher. Die Diskussion ist hier sehr ernsthaft geführt worden. Es war immer der Schatten des Dritten Reichs spürbar, ja, damals. Und wenn Hitler auch noch gehabt hätte, die Computerdaten. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Grund, warum diese Diskussion in anderen Ländern weniger virulent war. Also in Schweden zum Beispiel sind alle Steuerdaten öffentlich von allen Menschen. Und es ist ganz klar, dass die Personalnummer von allen Menschen sowieso digitalisiert ist und überall einsehbar. Ja? Niemand stoßt sich daran und niemand bringt das mit dem Thema Demokratie zusammen. Ja? Und in USA ist es wiederum ganz anders. Ja? Da sagt man, es ist Einwohnermeldeamt ist sowieso Teufelszeug. Ja? Also wenn man Leute schon registriert, dann doch bitte am Computer. Und dann haben sie aber wirklich von der Wiege bis zum Grabe. Ja? Also ich habe ja in Amerika in den 60er Jahren gearbeitet und die haben natürlich meine Unterlagen noch computerisiert. Gar kein Problem. Ja? Und in Österreich sind sie da auch viel lockerer. Also, da scheuen sie sich nicht, von einem Amt zum nächsten was weiterzugeben. Also insofern, der Datenschutz ist in Deutschland besonders stark ausgeprägt. Die Kultur der Digitalisierung, da bin ich jedes Mal wirklich überrascht, wenn ich in den USA bin, was dort selbstverständlich ist und wie locker man umgeht mit den sozialen Medien. Und ich glaube, das ist uneinholbar. Das ist irgendwie in der Kultur verankert. Ich glaube auch, dass das mit der Lebenssituation vieler Menschen konform geht, weil die ja so häufig sich in einer Situation befinden, wo sie mit großen Distanzen zu tun haben. Ja, nicht ganz so wie in Australien, aber doch. Und dass man, also diese ganzen Social Media, die haben einen ganz anderen Stellenwert dort, ja, weil man sowieso seine Freunde nicht um die Ecke hat. Also da ist auch die Technik viel lockerer überall verfügbar. Ich glaube, das wird uneinholbar bleiben. Aber das ist jetzt keine Bewertung, ob das gut oder schlecht ist. Während ich auch befürchte, das sollte man doch zumindest ansprechen, dass das Computertechnik und das Internet in Zukunft mindestens in China, auch in Russland und sicher auch in anderen Ländern gezielt für die Überwachung von Menschen eingesetzt werden wird. Das zeichnet sich schon ab. Das ist sehr bestürzend.
Wir haben jetzt über Europa gesprochen und die Bestrebungen nach einer Grundrechtecharta. Sehen Sie da Potenzial auch auf einer globalen Ebene für so eine Bewegung?
Naja, es müsste so eine Art vereinte virtuelle Nationen geben oder so. Da sind wir, glaube ich, noch nicht in der Nähe davon. Also wir haben ja da auch diese berühmte Kluft zwischen den Informationsreichen und den Informationsarmen. Allerdings haben wir die in den echten Vereinten Nationen ja auch. Und irgendwie haben die armen Länder sich dann doch eine Stimme erworben. Das ist ein weiter Weg, bis man da hinkommen würde.
Vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Berufslaufbahn. Sie haben ja 2017 die Ehrendoktorwürde der Universität Paderborn erhalten. Ist das auch eine Art von Genugtuung für Sie, wenn Sie ja diese Ehrungen erhalten und auch nochmal im Vergleich zu vielleicht den Forschern früher, die so auf die reine Lehre geblickt haben und wo Sie es vielleicht auch schwerer hatten, aber dass das jetzt auch entsprechend gewürdigt wird?
Ja, ich meine, natürlich habe ich mich sehr gefreut über diese Ehrendoktorwürde und ja, ich habe auch andere Ehrungen erhalten. Und ich bin ja der Ansicht, dass ich die reine Lehre vertrete. Ja, ich bin einfach der Ansicht, dass die sogenannte reine Lehre einfach ein Irrweg war. Das muss ich dazu sagen. Ich glaube nicht, dass es so sehr viele Menschen gibt am Ende eines Fachs wie meine, die sozusagen keine Zeile von dem, was sie geschrieben haben, zurücknehmen wollen, beziehungsweise nicht von irgendeiner Entwicklung eines Besseren belehrt worden sind. Ich bin eigentlich eher in der herrlichen Position, dass das, woran ich immer geglaubt habe, sich auch irgendwie als wegweisend herausgestellt hat. Ja? Das finde ich schön. Auch wenn ich nicht diejenige bin, mit der das in Verbindung gebracht wurde. Das macht mir dann auch nicht so viel. Oder macht mir doch was, aber jedenfalls doch schön zu wissen, dass die Ahnung mich nicht getrogen hat.